Jetzt, wie lange hatte Gott geschwiegen? Oder hatte Gott vielleicht geredet und Jakob hatte nicht richtig zugehört? Kann ja auch sein. Es ist ja sehr wahrscheinlich, dass seine Passivität auch sein Verhältnis zu Gott belastet hatte. Sonst hätte er ja auch im Verhältnis zu den anderen nicht so passiv bleiben können. Und jetzt, schauen Sie hin, erinnert Gott seinen Patriarchen an jene erste Begegnung, die inzwischen 30 Jahre zurückliegt. Er sagt, damals, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Weißt du noch damals? Damals, als du zum ersten Mal erschrocken bist vor meiner Heiligkeit. Damals, als du zum ersten Mal angefangen hast zu begreifen, ich bin eine Realität. Ich wache über deinem Leben. Du hast dich vor mir zu verantworten. Weißt du noch? Damals. Und jetzt endlich wacht Jakob wieder auf. Und jetzt fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Mensch, was ist alles bei uns eingerissen? Was habe ich alles zugelassen? Wie lange habe ich geschwiegen? Der muss einen unheimlichen Schrecken bekommen haben. Und jetzt endlich das Gewissen wacht auf. Das sind die Verse 2-5. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Das war das äußere Zeichen der inneren Reinigung. So wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, Klammer auf, endlich, Klammer zu, dass ich dort einen Altar errichte für den Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. Da lieferten sie Jakob alle fremden Götter aus, die in ihren Händen waren, samt den Ringen, die sie an ihren Ohren trugen. Und Jakob verbarg sie unter der Terebinte, die bei Sichem steht. Und danach brachen sie auf. Das ist schön. Schauen Sie, welche Tragik. Jakob hatte seine Familie herausgerettet aus dem heidnischen Haran. Herausgerettet, er hatte sie mitgebracht, er hatte keinen verloren. Und hier in der Freiheit hat er sie fast wieder verloren. Das ist so tragisch. Aber es kommt nicht dazu, Gott sei Dank. Na klar, die hatten ein schwieriges Erbe mitgebracht. Denken Sie nur an Rahel, ne? Die Sache, wie sie den Hausgötzen hat mitgehen lassen, haben wir gestern ausführlich drüber nachgedacht, Kapitel 31. Andererseits hatte sie doch gemerkt, wie lächerlich die Hausgötzen waren, wie machtlos. Und endlich wacht Jakobs Gewissen auf. Endlich ruft er seine Familie zur Hausandacht zusammen. Da sprach Jakob, Vers 2, zu seinem Haus und zu allem, die bei ihm waren. Und er fordert sie auf, Leute, jetzt gebt die verbliebenen fremden Götter raus. Und kehrt um. Und es soll einfach durch diese äußere Handlung, die äußere Handlung verändert ja kein Herz. Aber sie soll einfach der äußere Ausdruck für einen inneren Vorgang sein. Kehrt um, gebt das zu als Schuld vor Gott. Und dann gibt er ein Zeugnis. Schaut mal, vielleicht hat er das seinen Kindern nie vorher gesagt. Er sagt, wir wollen uns aufmachen, wir wollen nach Bethel hinaufziehen und ich will einen Altar errichten für den Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not. Es gibt einen Gott, der in Not retten kann. Und ich kenne ihn. Er hat mir geantwortet, Leute, es gibt einen Gott, Kinder, es gibt einen Gott. Und er sieht uns. Und der ist mit mir gewesen auf dem ganzen Weg, den ich gezogen bin, sagt er hier. Was für ein persönliches Zeugnis von Jakob vor seiner Familie. So erstaunlich. Und jetzt, wo er die geistliche Führung übernimmt, da ziehen die anderen auch wieder mit. Wir gucken keinem von denen ins Herz, aber sie ziehen mit. Und sie geben ihre Götzen raus. Man fragt sich, wie konnten sie die so lange behalten? War das möglich? Wusste er das nicht? Wenn er jetzt sagt, gebt sie raus, hat er es nicht gewusst? Hat er es nicht so schlimm gefunden, die Kompromisse, die sie gemacht haben? Warum? Es ist so rätselhaft. Und die Ohrringe waren nicht, weil sie Schmuck gewesen sind, hier wegzutun, sondern die waren mit religiösen Symbolen verbunden, nach allem, was wir wissen. Das war gewissermaßen ein Teil des Götzenkultes. Da hing wie so als wenn man sich Amulette quasi in die Ohren gemacht hätte. Da geht es also nicht um die Frage, darf eine Frau einen Ohrring tragen oder nicht, sondern es geht um die Frage der Götzen und des Götzendienstes und das gehörte dazu. Und da hat er gesagt, das muss weg. Und Sie merken das, es ist, als ob ein frischer Wind durch das Haus Jakobs bläst. Erweckung in der Familie. Und dann machen sie sich gemeinsam auf den Weg nach Bethel. Jetzt bricht der Tross wieder auf, ja? Und Gott antwortet schnell auf ihre Buße, ganz schnell. Das ist hochspannend in Vers 5. Sie brachen auf und der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Städte, sodass sie die Söhne Jakobs nicht verfolgten. Davor hatte Jakob ja Angst gehabt. Nach diesem Massaker an Sichem. Da hat er Angst gehabt, jetzt habe ich mich stinkend gemacht, die werden uns niedermetzeln mit unseren schwachen Truppen. Und Gott in seiner Macht sorgt dafür, das ist auch der Schrecken Gottes, das ist ein Ausdruck dafür, dass einfach Gott in übernatürlicher Weise die anderen quasi lähmt und davon abhält, seinem Volk zu schaden. Gottes Antwort kommt erstaunlich schnell. Gott hätte ja auch sagen können, also ihr habt jetzt so lange gebraucht, da will ich euch auch mal ein bisschen zappeln lassen. Ja, und das ist Gottes Gnade. Also wie unkompliziert Gott sofort auf diese Buße wieder reagiert. Das finde ich unerhört. Und Gottes Schutz zerstreut alle Befürchtungen, die Jakob vorher geplagt hatten. Alle Befürchtungen. Und vielleicht hat es dem Jakob jetzt gedämmert. Mensch, was hätte in Sichem alles gut werden können, wenn ich meine Verantwortung wahrgenommen hätte? Ich hätte das ganz anders handeln müssen. Hätte ganz anders reagieren müssen. Wenn ich bezeugt hätte, dass unser Leben dem lebendigen Gott gehört. Und wenn ich gesagt hätte, es gibt Vergebung. Es gibt Vergebung für das, was der Sichem-Diener angetan hat. Aber Vergebung erfordert auch Buße. Und wir wollen nach den Maßgaben des lebendigen Gottes leben. Was hätte alles passieren können? Aber der Herr beschützt sie trotzdem. Und alles, was dann in den nächsten Tagen folgt, unterstreicht diese eine Botschaft. Ich werde das jetzt etwas schnell zusammenfassen müssen. Ich bitte Sie, lesen Sie diese Verse nochmal ganz gründlich in den nächsten Tagen. Der nächste Abschnitt ist jetzt Vers 5 bis 15. Gottes Treue bleibt. Also das Gewissen wacht auf und Gottes Treue bleibt. Und jetzt endlich löst Jakob sein Versprechen an und Gott ein und Gott erneuert und bekräftigt seine Verheißung in diesen Versen 9 bis 12. Wir können das jetzt nicht mehr im Einzelnen zeigen, aber an keiner Stelle vorher ist Gottes Zusage und Segensverheißung so umfassend beschrieben worden wie hier an dieser Stelle. Also alles, was vorher an Zukunftsversprechen und Segensverheißung dabei bündelt sich hier. Und jetzt deckt Gott gewissermaßen nochmal den vollen Gabentisch vor ihnen auf. Und jetzt ist auch erstmals davon die Rede, dass Könige aus seiner Linie hervorgehen werden. Deswegen haben wir in unserer Gemeinde auch die Predigtreihe auch über die Könige des Südreiches. Das sind die Könige, die aus dieser Linie hervorgegangen sind. Das ist der Zusammenhang. Es werden Könige aus deiner Linie hervorgehen. Ihr werdet ein großes Volk werden. Ihr werdet zum Segen werden für die ganze Welt. Und jetzt lässt Jakob wieder den alten Eifer um Gott erkennen. Und er richtet eine Säule auf zum Gedenken daran und er bringt Trankopfer und er bekräftigt nochmal den Ortsnamen Bethel. Er benennt das gewissermaßen nochmal und Gott hat ja auch seinen Namen nochmal bekräftigt. Israel, das war der Bekehrungsname und damit hat Gott nochmal deutlich gemacht, die Bekehrung halte ich für gültig. Deine Bekehrung ist nicht durchgestrichen durch die Sünde, die du jetzt auf dich geladen hast. Gott sagt extra nochmal, Israel soll dein Name sein, das nehme ich nicht zurück. Wenn du auch in Sünde gefallen bist, Gott nimmt das nicht zurück. Wenn deine Bekehrung echt war, wenn du dein Leben wirklich in Jesu Hände gelegt hast, wenn du dich ihm anvertraut hast, wenn du dein Leben an ihn gebunden hast, dann nimmt er das nicht zurück. Und dann sagt er, jawohl, du bist Israel. Du gehörst zu mir. Vielleicht hast du gedacht, nach dieser Sünde, das wird nie wieder so, wie es mal war. So richtig gut wird meine Beziehung zu Jesus nie mehr. Er wird mich schon irgendwie durchbringen, aber es wird nie mehr so, wie es mal war. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Das ist der Triumph der Gnade. Hier kannst du sehen, was Gnade bedeutet. Überschäumende Gnade. Und du bist Israel. Und es war echt. Und du hast dein Leben in meine Hände gelegt. Und da ist es auch geblieben. Durch alle Irrungen und Wirrungen hindurch. Wenn die Gnade ihr Werk getan hat, dann ist es so, als wäre die Schuld nie gewesen. Wenn die Gnade ihr Werk getan hat, dann ist es so, als wäre die Schuld nie gewesen. Er hat sie weggeworfen, unsere Sünden, ins äußerste Meer, sagt die Bibel. Und deswegen auch dieses Prinzip, dass die neutestamentlichen Schreiber, wenn sie über alttestamentliche Personen berichten, nicht mehr von deren Sünden schreiben in der Regel. Ganz große Ausnahmen, wenn es hier oder da doch mal aufblitzt. Aber normalerweise schreiben sie nicht mehr von deren Sünden. Das ist doch erstaunlich, weil es vergeben ist. Die Gnade ist mächtig. Und Jakob darf nun an Gottes Hand lernen, was es bedeutet, in der Freiheit zu bestehen, die er uns im Glauben schenkt. Wir müssen weiter eilen mit Jakob. Das bedeutet nicht, dass es keine Schwierigkeiten mehr gibt oder keine Not. Gottes Treue ist unbesiegbar, sie ist unendlich stark, aber das heißt nicht, dass wir als seine Kinder immer nur leichte Wege zu gehen haben. Das ist unbiblisch zu sagen, lebe gehorsam, dann geht's dir gut. Das stimmt nicht. Das stimmt so nicht. Natürlich geht's dir im Letzten gut. Und du bist geborgen beim Herrn. Aber Freiheit des Glaubens, Freiheit der Erlösung bedeutet hier auf der Erde noch nicht Freiheit vom Leid. Und das muss auch Jakob lernen. Das ist der nächste Abschnitt, Verse 16 bis 22. Noch nicht am Ziel, im Schatten von Sterben und Schuld. Das ist eigentlich ein Tränenkapitel hier, dieses 35. Kapitel. Das geht los mit Deborah, in Vers 8 mit der Amme Rebekkas. Sie stirbt und wird hier begraben. Sie muss eine große Bedeutung für diese Familie gehabt haben. Wir wissen nicht genau, warum. Sie hat Jakob wahrscheinlich lange begleitet und Rebekka hat sie zur Hilfe für Jakob wahrscheinlich nachgeschickt. Sie hat gesagt, wenn mein Lieblingssohn schon in der Fremde ist, dann muss er wenigstens die Deborah an seiner Seite haben. Die gute alte Amme aus unserem Hause. Und sie ist in besonderer Weise Zeuge von Gottes Verheißungstreue geworden. Und jetzt sind sie angekommen in Bethel. Und jetzt schließt sich der Kreis. Und die Deborah geht heim. Und dann die nächste interessante Beobachtung, Vers 16. Danach brachen sie vom Bethel auf. Und als sie nur noch ein Stück Weg bis Ephrata zu gehen hatten, gebar Rahel. Und sie hat eine schwere Geburt. Als ihr aber die Geburt so schwer wurde, sprach die Hebamme, fürchte dich nicht, du hast auch diesmal einen Sohn. Und es geschah, als ihr die Seele entschwand, weil sie am Sterben war, da gab sie ihm den Namen Benoni, das heißt Sohn meines Schmerzes. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin, das heißt Sohn meiner Rechten oder auch Glückskind, weil die Rechte die Glücksseite, die gute Seite ist. Also, jetzt trifft es Jakob mitten ins Herz. Jetzt muss er das Liebste hergeben, was er in dieser Welt gehabt hat. Und Helmut Frey hat auf eine überraschende Parallele hingewiesen. Sie sehen das am Anfang von Vers 16. Sie brachen von Bethel auf und als sie nur noch ein Stück Weg bis Ephrata zu gehen hatten. Also Ephrata, das ist Bethlehem. Bethlehem. Und Frey schreibt dazu, in der Nähe von Bethlehem auf dem Wege geschah die leidvolle Niederkunft. Anderthalb Jahrtausende später war es, dass auf demselben Wege eine andere Stammmutter Israels in leidvoller Geburt ohne Herberge unterwegs im Stall bei den Tieren niederkommen musste. Das war da in der Region. Und der, den sie gebar, also Jesus, war im tieferen Sinne des Wortes in gleicher Weise ein Sohn des Elends und ein Sohn des Glücks, ein Sohn des Heils für viele. Er musste das Elend des Kreuzes ertragen, aber er wurde der Sohn des Glücks für alle, die an ihn glauben. Wie viel geschieht dort? Und für diesen Sohn, für den Benjamin, da zahlt Jakob einen hohen Preis, seine geliebte Rahel. Und wir sehen auch auf dem Boden der evangelischen Freiheit, das heißt auch als bekehrte Kinder Gottes, leben wir hier immer noch in dieser Welt im Schatten von Sterben und Schuld. Das ist so. Der Schatten kann uns nicht ersticken. Der Schatten kann uns nicht einschließen. Der Schatten kann nicht die Sonne zudecken, die in Pniel aufgegangen ist. Das kann der Schatten nicht. Aber wir müssen mit diesem Schatten leben, hier auf dieser Erde noch. Am Schluss von Kapitel 35 stirbt auch noch Jakobs Vater. Also die Deborah ist gestorben, die Rahel ist gestorben, der Isaak stirbt in gesegnetem Alter. Tja, und viel schlimmer muss ihn getroffen haben, was unser Text sehr kurz, man könnte fast sagen scheu, in Vers 22 einfügt. Das dürfen wir hier nicht überspringen. Und es geschah, als Israel in dem Land wohnte, da ging Ruben, also der älteste Sohn Leas, hin und lag bei Bilha, der Nebenfrau seines Vaters. Und Israel erfuhr es. Ein großer, dunkler Schatten von Schuld. Ruben betreibt Inzest, ausgerechnet der Erstgeborene, mit einer der beiden Nebenfrauen. Und man fragt sich, wenn man das liest, warum muss das auch noch sein? Warum, nach allem, was jetzt gewesen ist, Deborah gestorben, Rahel gestorben, warum muss das jetzt auch noch sein? Und hier wird übrigens auch nochmal die Doppelmoral Rubens deutlich, ja? Über die ethische Verfehlung von Sichem hatte er sich entrüstet und jetzt tritt er selbst Gottes Norm mit Füßen. Und die Ehre seines Vaters und die Autorität seines Vaters tritt er auch mit Füßen, so als ob die Moral der Heiden auf ihn schon abgefärbt hätte. Was für ein Schmerz muss das für Jakob gewesen sein? Auf eine Demütigung. Und es gelingt ihm auch nicht mehr, die Familienfehde zu befrieden, die seit der Zwangsehe mit Lea geschwelt hat. Ruben war ja der erste Sohn von Lea. Da war immer die Spannung drin, das hat er nie rausgekriegt. Und das wirkt noch nach bis zum Bruderstreit, durch den Josef nach Ägypten verkauft wird. Und hier bei Ruben steht ganz knallhart, und Israel erfuhr es. Es blieb ihm nicht mal erspart, das zu wissen. Und erst viele Jahre später, als Josef schon längst Karriere in Ägypten gemacht hat und dem Rest der Familie das Leben rettet in der großen Hungersnot, da kommt es dann zu einer späten Versöhnung in der nächsten Generation. Aber erst in der nächsten Generation im Grunde genommen. Wie viele Tränen werden in diesem Kapitel noch geweint? Wie viele Tränen? Und irgendwie bleibt es für Jakob ein Kampf bis zum Schluss. Aber eben auch ein Kampf des Glaubens. Und darum ist es kein verzweifelter Kampf. Es ist kein aussichtsloser Kampf, sondern Gott selbst garantiert, dass am Ende auch der Sieg stehen wird. Das garantiert Gott. Und Helmut Frey schreibt, allen rechten Kämpfern öffnet die Jakobsgeschichte den Blick ins Angesicht Gottes. Den Blick, in dem sich alle Fragen lösen, in dem alle Kämpfe zur Ruhe kommen und der Sieg unser wird. Den Blick in die Vergebung. Und darum, ihr Lieben, können wir die letzten Verse ganz getrost unter das Motto dieses bekannten Liedes stellen. Du wirst dein herrlich Werk vollenden. Das ist die letzte Strophe von Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Und da heißt es dann in der letzten Strophe, du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Du wirst der Menschheit Jammer wenden, so dunkel jetzt dein Weg, o Heiliger, ist. Drum hört der Glaub nie auf, zu dir zu flehen. Der Glaube klammert sich an dich. Du tust doch überbitten und verstehen. Das soll über diesem letzten Kapitel stehen. Du wirst dein herrlich Werk vollenden. Und jetzt schließt sich der Kreis. Schauen Sie, Jakob kehrt zurück ins Vaterhaus. Sein Vater lebt noch und kann ihn in Empfang nehmen, Vers 27. Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre bei Kirjat Arba, das ist Hebron, wo Abraham und Isaak als Fremdlinge geweilt hatten. Und Isaak wurde 180 Jahre alt. Und als Isaak schließlich stirbt, alt und lebenssatt, da begraben ihn seine beiden Söhne, Esau und Jakob, gemeinsam, friedlich. Ihre Versöhnung hat gehalten, offensichtlich. Das ist auch total erfreulich. Und dann stehen hier nochmal die Namen. Die Namen der jetzt 12 Söhne, das wird ausdrücklich betont in Vers 23. Sie sehen, hier ist wirklich jeder Satz wichtig. Jakob aber hatte 12 Söhne. Das wird ausdrücklich nochmal gesagt. Jakob hatte 12 Söhne. Und zum ersten Mal steht Benjamin, der frisch geborene Benjamin, der Rahel das Leben gekostet hatte. Zum ersten Mal steht Benjamin jetzt in dieser Liste mit drin. Und das ist so schön, der teuer bezahlte Benjamin. Und der spätere Bibelleser, der kann an dieser vollständigen Zwölferliste ablesen, Gott kommt mit uns zu seinem Ziel. Du wirst dein herrlich Werk vollenden. Denn genau das ist die Zahl der Vollkommenheit. 12, keiner weniger, keiner fehlt, 12. 12 Söhne Jakobs, 12 Stämme Israels, 12 Apostel Jesu Christi. Und das will uns Gottes Wort hier sagen. Gott wird sein herrlich Werk vollenden. Es kommt alles zum Ziel. Der Kampf in der Freiheit ist nicht vergeblich. Und das ist so schön. Am Ende sehen wir, der Herr kommt nicht nur mit seinem Volk zum Ziel, sondern er kommt auch mit Jakob persönlich. Mit Jakob ganz persönlich kommt er zum Ziel. Ja, diese kostbare Freiheit der Kinder, die hat ihm keiner mehr wegnehmen können, trotz aller Kämpfe. Er hat das ewige Leben bekommen. Gott hat ihn festgehalten. Und darum kann Jakob auf der Zielgeraden dann persönlich bekennen, Gott ist mein Hirte gewesen. Und hier schließt sich der Kreis. 48,15. Gott ist mein Hirte gewesen, seitdem ich lebe bis auf diesen Tag. Wie alt sind Sie? 50, 70, 90. Gehören Sie diesem Herrn? Machen Sie das zu Ihrem Leitvers. Gott ist mein Hirte gewesen, seitdem ich lebe, bis auf diesen Tag. Und was David später schreiben wird, das hätte auch Jakob unterschrieben. Und wenn ich auch wandelte im finsteren Tal, hier sind genug finstere Täler beschrieben, fürchte ich kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bist mein Hirte gewesen, mein ganzes Leben lang. Und dieser Hirte, der hat ihn schließlich ganz nach Hause gebracht. Woher wissen wir das? Das können wir deshalb so sicher sagen, weil Jesus uns die Information gegeben hat. Ich bin so froh darüber, dass wir diese Information noch haben und dass wir am Ende nicht spekulieren müssen, sondern dass wir das ganz gewiss sagen können, ja, er ist angekommen. Nämlich, der Herr hat es gesagt, Jesus in Lukas 13, Vers 28 und 29, da diskutiert er mit Zeitgenossen, die den Glauben verweigern und die Jesus ablehnen. Aber darum geht es uns jetzt gar nicht, sondern er sagt dann Folgendes über die Zukunft, über die Zielgerade, über die Unterscheidung zwischen Himmel und Hölle. Da sagt Jesus, da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr, die ihr draußen steht, also wenn ihr, die ihr mich abgelehnt habt, wenn ihr, und jetzt kommt's, Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Also ihr, die ihr mich ablehnt. Ihr werdet nicht dabei sein, sagt Jesus. Aber ihr werdet das noch mitkriegen. Wer ist da drin? Abraham, Isaak und Jakob. Unser Jakob ist dabei. Und es wird noch so schön beschrieben, wenn es so weit sein wird, dann werden wir auch dabei sitzen. Das steht nämlich im nächsten Vers. Da sagt der Herr, und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, Und zu Tisch sitzen im Reich Gottes, das sind wir. Und wir werden mit Abraham und Isaak und Jakob da sitzen. Und wir werden dabei sein. Und Jesus bringt uns an einen Tisch, weil sein Kreuzestod uns alle rettet. Und darum ist es lebenswichtig, dass sie das für sich persönlich geklärt haben. Dass sie für sich persönlich die Frage beantworten, die Kai Solter uns gestern Abend noch mal so eindringlich vorgelegt hat. Gehöre ich dazu? Bin ich bekehrt? Habe ich vor dem allmächtigen Gott zugegeben, dass ich ihn brauche? Habe ich diesen persönlichen Einbruch gewissermaßen, habe ich das zugegeben, habe ich dem zugestimmt, dass ich ohne Christus und seinen Tod am Kreuz verloren wäre, dass ich eben durch meine eigene Moral und Frömmigkeit mich nicht retten kann, dass ich bei allem guten Bemühen und guten Willen keinen Millimeter weit dem Himmel näher komme, sondern ich brauche dich, ich bin verloren, Herr. Bitte rette mich und ich lasse dich nicht los. Mein Leben soll dir gehören. Das ist so wichtig, dass sie das für sich persönlich klären. Und deswegen rüttelt Jesus wenige Verse bevor er das mit dem Mahl im Reich Gottes und dem Patriarchen sagt, rüttelt er uns nochmal wach, Vers 24. Da sagt er, Lukas 13, Vers 24, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Nehmt das ernst. Bleibt nicht draußen stehen. Spiele nicht mit deiner Ewigkeit. Spiele nicht mit Gottes Gnade. Spiele nicht mit dem Ernst dieser Situation. Verlass dich nicht auf irgendwelche Leistungen und Traditionen und Qualitäten oder was auch immer. Lass dich retten. Und dann wirst du dabei sein. Und bis es dann in der Ewigkeit soweit ist, bis wir am Ziel sind, wird es noch einige Kämpfe zu kämpfen gegeben. Und es wird noch einige Schlachten zu schlagen geben. Und wir werden die Schatten von Sterben in der Regel miterleben. Wir werden auch möglicherweise Schuld noch auf uns laden in Situationen, wo wir hinterher entsetzt und erschüttert sind. Aber der Herr will uns vergeben. Wir wollen das nicht mutwillig provozieren, aber wenn es kommt, dann dürfen wir wissen, der Fluchtweg zum Herrn ist offen. Aber wir wollen in diesem Kampf bestehen. Und wir wollen ihn annehmen, diesen Kampf. Und wir bitten Gott darum, dass er auch diese Bibeltage wirklich dazu gebraucht, uns alle, Sie alle, euch alle, in diesem geistlichen Kampf wirklich zu stärken. dass wir nicht in diese Haltung der Passivität verfallen, wie das bei Jakob zwischenzeitlich der Fall war. Oder wenn sie gemerkt haben, ich bin schon ein Stück hineingeglitten in diese Haltung der Passivität, dass sie sich von Jesus da wieder rausholen lassen, dass sie sagen, Herr, gib mir neu dieses Feuer deiner Wahrheit. Gib, dass auch durch mein Leben wieder dieser frische Wind weht, wie er durch das Haus Jakobs wehte. Und dass wir dann dankbar und hellwach in dieser Freiheit leben, die wir allein Jesus verdanken. Ja, das stimmt. Das haben wir heute an Jakob gesehen. Die Freiheit der Gotteskinder, sie ist gefährdet. Sie ist umkämpft. Aber sie ist auch geschützt. Weil Jesus versprochen hat, dass er uns festhalten will und wird. Und weil der gute Hirte versprochen hat, meine Schafe wird niemand aus meiner Hand reißen. Und das gilt auf ewig. Amen.